möchte ich am Anfang einen Witz vorlesen. Vier Geistliche sitzen zusammen. Wisst ihr, sagt der eine, wir sind wirklich gute Freunde. Vielleicht nutzen wir mal die Gelegenheit, um uns über unsere Probleme auszutauschen. Alle nicken zustimmend. Lasst mich euch anvertrauen, dass ich zu viel trinke, bekennt der Erste. Die anderen drei seufzen. Der Zweite, ich fröne der Spielleidenschaft. Mich hat sogar schon der Wunsch heimgesucht, Geld aus dem Opferstock zu nehmen. Wieder seufzen die anderen drei. Darauf der Dritte. Liebe Brüder, ich liebe eine Frau in meiner Gemeinde, sie ist verheiratet. Die anderen drei seufzen wieder. Schließlich soll auch der Vierte berichten, doch er sträubt sich. Nun ja, ich weiß nicht so recht, wie ich sagen soll. Ich bin eine furchtbare Klatschtante und ich kann kein Geheimnis für mich behalten. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Sorry Gott, ich bin beschäftigt. Ja, das war das Erste, was mir einfiel, als ich den Predigttext durchgelesen hatte. Da schmeißt Gott eine Party und die Eingeladenen sagen einfach ab. Ungeheuerlich. Da lädt Gott zu einem Festmahl ein, aber andere Dinge sind den Leuten wichtiger. Stell dir vor, du lädst deine wichtigsten und deine besten Freunde ein zu einem runden Geburtstag. Es ist echt wichtig für dich und die Leute sind dir wichtig und die sagen, oh sorry, diesmal nicht, kann nicht. Und der Nächste. Also es ist schon verständlich, dass Gott nicht so erfreut ist darüber, wenn du dir das selber vorstellst. Aber lass mich jetzt einfach mal versuchen, das Gleichnis auszulegen. Was bedeutet es für uns? Im Kontext müssen wir erstmal verstehen, dass die angesprochenen Personen aus dem Gleichnis natürlich die Juden sind, die auf den Messias gewartet haben, also das Volk Gottes der damaligen Zeit, Gottes auserwähltes Volk. Messias kommt, Jesus ist da, aber sie sind nicht bereit für die Party. Gott lädt ein, aber er erntet Ablehnung. Nicht nur natürlich. Und trotz der Weigerung findet das Fest des Glaubens statt. Andere werden eingeladen, die Zöllner, die Sünder, die Lahmen, die Bettler, die Blinden. Und Jesus beruft einfache Leute in seine Nachfolge. Lassen wir uns heute ansprechen, es ist noch genauso aktuell heutzutage. Gott lässt sich nämlich bis heute von seinem Vorhaben nicht abbringen, ein Fest zu werfen oder in seinem Haus Menschen zu bewirten, sie froh zu machen. Bis heute stößt er aber auch auf Absagen. Sogar in der Kirche, sogar unter den Menschen, die eigentlich die Angesprochenen sind. Drei Punkte. Gottes Fest findet statt. Erstens, weil er uns einlädt. Zweitens, trotz unserer Ablehnung. Und drittens, für alle, die wollen. Also, Gottes Fest findet statt, weil er einlädt. Es geht um Gottes Reich in einer von ihm abgewandten Welt. Und in einem Herzen, das sich ihm entfremdet hat, ja sich sogar entgegenstellt, dann ist die Situation der Menschen heute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wie ihr drauf wart früher oder wie ihr zum Glauben gekommen seid, aber ich erachte es als komplettes Wunder. Also ich meine, dass ein Mensch sagt, ich glaube an Jesus Christus und es noch ernst meint, das ist ein Wunder. Wir waren heute am Kuhsee, haben Brote verteilt und du guckst in die Augen der Leute, nehmen das Brot gern an, dann kommst du auf den Glauben zu sprechen und dann, das kann ich nicht glauben. Also es ist ein Wunder, wenn jemand glaubt. Der Mensch ist von Gott getrennt. Ja, es ist irgendwas, da ist etwas im Herzen von ihm entfremdet. Und Gott will wieder Gott werden in dieser Welt und im Herzen und im Leben der Menschen. Warum? Dass wir Menschen, die wir nicht ohne ihm leben können, am Ende können wir nämlich nicht ohne ihn, dass wir wieder mit ihm, aus ihm und für ihn leben. Das ist sein Ziel. Das möchte Gott. Und wie kommt es dazu? Indem er ein Gastmahl ausrichtet, bei dem er nur der Gebende ist, der Beschenkende ist, indem er einfach nur austeilt, sozusagen Wohltaten. Also Gott holt seine Menschen nicht mit drohender Hand zurück. Warte nur, besser du gehorchst mir jetzt. Ja, sondern mit Großzügigkeit. Und natürlich, auch dieser Punkt, ja, die Bibel kennt den eifernden Gott. Sie kennt den strafenden Gott. Sie kennt den Gott, vor dem uns Angst und Bange werden müsste. Und es müsste uns auch. Ja? Wenn er sich offenbart, sind wir flatt auf dem Boden und wir kein Mucks mehr. Definitiv. Gott ist so heilig, Gott ist so vollkommen. Er offenbart sich aber nur stückweise. Und viele Menschen hat es den Glauben gekostet, dass sie so ein einseitiges Gottesbild haben, nämlich so ein Gott, der so einen zahnlosen Gott einfach, so ein Weichei-Gott, so ein der zu allem abnickt. So ein, ich möchte jetzt nicht despektierlich sein, aber ihr kennt ja den Mann, der so immer da sitzt, ja, und lächelt. Der hilft nicht viel, wenn es einem richtig dreckig geht. Und es hilft uns auch nicht, nur von einem lieben Gott zu sprechen. Weil Gott ist nicht nur lieb, er ist auch heilig. Und deswegen, sogar der Apostel der Liebe schreibt, wer nicht glaubt, bleibt im Gericht. Also wer nicht glaubt, der ist im Gericht. Ja? Also Gott will nicht, dass wir von ihm getrennt sind. Er möchte uns Gutes tun. Aber es ist kein Automatismus. Aber in dem Gleichnis jetzt sehen wir, was Gottes ureigentlicher Charakter ist. Was er eigentlich will. Nicht das Drohen, das Fordern, das Richten, das Strafen, den Einsatz seiner Macht, das macht er auch, das kann er auch, es wird am Ende auch wieder sein, definitiv. Aber hier sehen wir, dass das alles sein fremdes Tun ist. Sein eigentliches Wesen, sein Herz erschließt sich in Jesus. Wie Jesus gelebt hat, was Jesus getan und gesagt hat. Alles, was er tut, sein Essen mit Zöllnern und Sündern, mit den Randgruppen der Gesellschaft, sein Heilen, sein Versorgen von Massen von Menschen, all das ist ein Vorspiel auf das, was kommen wird, auf das er sich freut. Ist auch ein Bild für das Abendmahl, ein Bild für Gottesdienst. Ja, Gott ist unaufhörlich dabei, uns einzuladen zu sich. Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir aufmacht, bei dem will ich reinkommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist Gottes Herz. Es geht um Einladung, ja, nicht um Vorladung. Wer war schon mal im Gericht? War schon mal jemand vorgeladen worden? Jawohl, traut euch. Genau, ist blöd irgendwie, ja. Aber so ist Gott nicht. Nein, er lädt uns nicht vor, sondern er lädt uns ein. Und wer ist einberufen worden? Wer hat gedient? Männer? Okay, außer mir keiner, oder was? Da. Wir wurden einberufen, ja, sozusagen, da gibt es keinen, das ist einfach so, musste kommen, antanzen, so. Aber so ist Gott nicht, nein, er beruft, er ruft uns zu sich. Und auf eine ganz unerwartete Weise realisiert Gott sein Gott und sein Herrsein darin, dass er uns beschenkt, dass er uns beglückt, dass er uns fröhlich macht, dass er für uns ist und uns seinen ganzen Reichtum erfahren lässt. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium 22,4 lesen wir, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen, mein Mastvieh geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Man kann es förmlich riechen, das gute Essen. Ja, gab sicher auch Gemüse, also ganz sicher. Aber Jesus hat einen Sinn für Schönheit. Jesus hat einen Sinn für die Fülle des Lebens. Gott hat keinen Spaß daran, uns kurz zu halten. Gott ist kein Spaßverderber. Er hat die Welt geschaffen. Die ganze Fülle, die Kreativität, die lustigen Tiere, alles, ja, hat er gemacht. Und er sagt, hey, das ist meine Welt für dich. Gott hat kein Problem. Wir haben ein Problem. Und er sieht uns gerne glücklich. Sinnlichkeit aber nur mit ihm, ja. Er ruft uns zu sich, weil Sinnlichkeit ohne Gott kann schnell zur Hölle werden. Ganz schnell. Dazu komme ich später. Also es geht ganz klar um Gott. Er ist der Mittelpunkt des Lebens, nicht du. Sorry. Es geht nicht um Selbstverwirklichung. Ja, ich mein Leben, ich bring's irgendwie. Mach es, ja, aber du läufst gegen die Wand. Darum geht's nicht im Leben. Es geht um Gott. Er ist der Mittelpunkt. Und er hat uns zu sich hin geschaffen. Und wenn wir ihn nicht finden, dann laufen wir am erfüllten Leben vorbei. Aber er will, dass wir uns finden. Also, er ist der Gastgeber. Und er ist Herr über der Welt, will Herr über der Welt werden und auch Herr über unser Herz. Er schenkt sich uns über die Maßen und erweist sich darin als Gott, von dem alle gute Gabe kommt. Und vielleicht ist es eine Entdeckung für dich heute. Wow, ich bin eingeladen, ich bin geliebt, ich bin's wert. Das kann ich dir auf den Kopf zusagen. Gott liebt dich so sehr, dass er sagt, komm zu meinem Fest. Ich will, dass du dabei bist. Gott will dich haben. Und wir sind, was wir sind, nicht dadurch, dass wir uns verbessern und optimieren und irgendwie darstellen. Ja, wer bin ich? Nein, wir sind, wer wir sind, weil Gott uns ruft, zu denen dazuzugehören, die Anteil an seinem Leben haben. Das macht uns zu Menschen, zu wahren Menschen. Schon jetzt sind wir im Kreis seiner Freunde, wenn wir glauben. Wie viel mehr dann, wenn diese ganze Vorläufigkeit aufhört, wenn diese Anfälligkeit, ja, diese Anfechtung ständig in unserem Alltag, ihr kennt ja die Probleme, wenn das aufhört, die Verwirrung manchmal, die Bedrängnis, die Krankheit, das Leid, der Tod, wenn das aufhört. Gott lädt also ein und du hast die Entscheidung. Zweitens, Gottes Fest findet statt trotz unserer Weigerung. Wir sagen uns in dem Wissen, dass es im Kontext vor allem um Israel geht, sein erstes erwähltes Volk. Und auf dem liegt immer noch Gottes Berufung. Aber heute wollen wir, dass der Text zu uns spricht. Die Frage, die man stellen könnte, ist, ob es hier wirklich um eine Weigerung geht. Also weigern sich die Menschen? Oder geht es nicht vielmehr um Ausreden? Und Hand aufs Herz, wer hat nicht schon mal eine Ausrede gehabt? Ja, sagt, na, heute nicht. Jetzt geht's gerade nicht. Ihr seid gläubige Menschen oder irgendwie habt ihr was mit dem Glauben zu tun, sonst wärt ihr ja nicht hier in der Kirche. Ja? Wollt irgendwas von Gott hören, seid mit ihm unterwegs. Wer hat es schon mal erlebt, dass er verschlossen war vor Gott? Dass Gott nicht so durchgekommen ist. Das Krasse hier im Kontext, diejenigen, die dachten dabei zu sein, sind nicht dabei, weil sie sich selbst ausgeschlossen haben. Sich selbst ausgeschlossen. Sie sind beschäftigt mit ganz positiven Dingen, mit alltäglichen Dingen, die gar nicht verwerflich sind. Gerlich, also nichts ist verwerflich. Marry the wife, ja. In einem witzigen Ding heißt es, I married a cow, I've bought me a wife. Oder das heißt eigentlich, ja, ich habe geheiratet. Ja, ich habe jetzt gerade einfach ein Geschäft gemacht, oder? Was ist daran falsch? Gar nichts ist daran falsch. An sich ist überhaupt nichts falsch. Das Falsche ist, ein andermal gerne. Ein andermal gerne. Das Problem, jetzt ist die angenehme Zeit. Jetzt. Wer sich jetzt nicht einfindet, für den ist es vielleicht dann zu spät. Versteht ihr? Wer sich nicht zur Vorspeise einladen lässt, der bekommt auch die Hauptspeise nicht. Wir lernen, das Gefährliche an unserer Einstellung zu Gott ist das Alltägliche. Nicht das Sündige. Böse. Ja, die wenigsten sind böse. Die meisten sind im Alltag. Wie im Gleichnis vom Acker. Lukas 8, die Sorgen des Alltags, der Reichtum und die Freuden des Lebens ersticken die Saat. Ersticken den Ruf Gottes in uns. Du bist unansprechbar für Gottes Einladung, für sein Fest, für die Fülle, für das, was er tun will. Wir sind nicht dagegen. Aber Gott kommt nicht zum Zug bei uns. Nicht wirklich. Alles andere wird uns faktisch so wichtig, dass Gott zurückstecken muss. Dinge des Berufslebens, die Welt der Sexualität, manche Liebhabereien, manche Interessen, die sind uns ja nicht nur jetzt wichtig und unaufschiebbar, sondern auch dann. Sie haben einfach einen sehr, sehr, sehr wichtigen Platz in unserem Leben. Wo unser Schatz ist, ist unser Herz, sagt Jesus. Und Gott will unser Herz. Aber er hat das Nachsehen. Das ist die Pointe der Geschichte. Gott will dein Herz, aber du sagst, sorry. Das ist mir wichtiger. Die Freunde sind mir wichtiger. Da mein Hobby ist mir wichtiger. Das ist mir wichtiger. Das ist mir wichtiger. Ich kann nicht. Wie ist es bei dir? Wer die ganze Welt gewinnt, sagt Jesus, nimmt doch Schaden an seiner Seele. Hand aufs Herz, woran einem liegt, dafür hat man immer Zeit. Immer. Wie wichtig ist dir sein Fest? Es kommt darauf an, welchen Rang wir in unserem Denken, Fühlen, Wollen, in unserem Tun, Lassen und Wünschen und Begehren dem, was uns umwirbt, zugestehen. Was hindert uns, der Einladung Gottes zu folgen? Was im Raum unseres Herzens zu ihm in Konkurrenz tritt? Bekommt den Rang eines Götzen. Ja, wir sagen heute, die alten Völker damals in der Bibel, ja, Götzen, tote Bilder und so. Leute, das ist das Gefährlichste heute noch, Götzen zu haben in unserem Leben. Dinge, die so wichtig werden und obwohl sie eine Gabe Gottes sind, werden sie sozusagen zu einem Ungott. Und wir gebrauchen sie nicht als solche, also Acker, Ochsen, Dinge des alltäglichen, kommerziellen Lebens, technischen Lebens, Liebe, Freundschaft, Kunst, Kultur, all die wunderbaren Dinge, viele Annehmlichkeiten unseres Lebens. Sie sollen Gott nicht im Weg stehen. Gott schenkt sie uns zum Genuss. Aber er möchte Gott bleiben. Niemand soll in seiner Lage sagen, für Gott ist kein Raum. Darum geht's. Machen wir uns aber nichts vor. Viele denken gerne liberal. Ist doch die Sache jedes Einzelnen, wie sich jeder zu Gott verhält, oder? Ich meine, Jesus, Gott wird ja nicht sauer sein. Ja, Gott wird doch nichts dagegen haben. Er kennt uns ja und so weiter. Jesus denkt da anders. Also Vers 21, der Gastgeber wird zornig. Es ist Gott ernst damit, seinen Menschen ein schönes Fest zu bereiten. Und er hat es an nichts fehlen lassen. Gott liebt auch die, die ihm feindlich gegenüberstehen. Er liebt seine Feinde. Aber, und da kommen wir gleich drum, er lässt sie nicht so. Lasst uns also nicht die Gnade ausschlagen, die er uns anbietet. Was nun? Drittens, Gottes Fest findet statt für alle, die wollen. Für alle, die wollen. Die Einladung wird geöffnet für alle, die sich einladen lassen, weltweit. Ja, das ist natürlich auch vom damaligen Kontext. Die Juden oder viele der Juden des ersten Volkes lehnen ab. Und dann geht die Mission zu den Heiden, also zu uns. Und Gott gibt sein Vorhaben nicht auf. Gottes Reich kommt ohne unser Gebet und es kommt auch trotz unserer Weigerung. Aber eben dann nicht zu uns, sondern zu denen, die es annehmen. Das ist die Wirklichkeit von Gottes Reich. Und so ist es im Übrigen ja auch in Beziehungen. Ja, wir machen uns ja nichts vor. Wenn man eine Beziehung dauerhaft vernachlässigt, wird sich vielleicht irgendein anderer um den Menschen kümmern, ja, weil es einfach wert ist. Lassen wir uns nicht irreführen. Es geht aber nicht um Plan B, ja, so nach dem Motto, Gott, jetzt sagen die ab. Und ja, Gott steht da, was mache ich jetzt? Wen kann ich jetzt einladen? Ja, das wäre ein bisschen kurz gedacht. Nein, Gott wollte von Anfang an alle einladen. Von Anfang an alle Menschen versöhnen, alle wieder bei sich haben. Alles war Gnade. Okay, und es weist jetzt hin auf unseren Auftrag der Kirche. Wenn schon Gott so einladend ist, ja, wie selbstverständlich sollten wir als Kirche einladend sein? Als Männer und Frauen Gottes, als Botschafter seiner Gemeinde. Eine Kirche, eine missionarisch untätige Kirche ist Gott im Wege, der alle haben will. Ist auch hart irgendwie, gell? Aber was meint man damit? Ist doch klar. Also, hey, wenn ich in Gott verliebt bin, wenn ich ihm danke, wenn ich sage, boah, du hast mich so reich beschenkt, ich bin dabei, wie könnte ich nicht einladend sein? Wie könnte ich nicht auch andere sagen, hey, du sei ja auch dabei? Der Gott, der sich in Jesus Christus um uns Menschen bemüht, erwartet nicht nur unsere Initiative, unseren Elan, er erwartet auch unsere Ausdauer. Vers 23 heißt es da, nötige sie hereinzukommen. Nötige sie, die anderen. Ja, was heißt nötigen? Sollen wir sie zwingen? Sollen wir jetzt Menschen zwingen? Sollen wir jetzt rausgehen und sagen? Nein, natürlich nicht. Es ist vielmehr an die morgenländische Sitte gedacht, die Einladung als eine große Auszeichnung anzusehen. Im Orient ist es eine große Auszeichnung, wenn man eingeladen ist und man sagt nicht gleich zu. Das ist sozusagen so wie ein Spiel, ja, so man hat Respekt und der Einladende muss sanfte Gewalt üben sozusagen. Es ist wie so ein Ritus, ja, ein rituelles Geschehen. Komm doch, du bist wirklich gemein. Gott liebt dich wirklich. Also es hat nichts mit missionarischen Zwangsmethoden zu tun. Ebenso wichtig wie der missionarische Auftrag ist aber auch der diakonische Auftrag. Wir sehen das, welche Leute werden dann eingeladen. Das ist eine große Herausforderung für uns. Ja. Ich würde mal sagen, wir sind so im Schnitt gut bürgerlich. Also wir sind gut situiert, wir wissen, wie man sich verhält und wir riechen auch ordentlich, ja, vielleicht so. Aber es gibt Menschen, die haben ein Herz für andere Menschen und die laden die dann plötzlich ein in die Gemeinde. Und die sind dann plötzlich da. Und wir sollten diese Diakoninnen und Diakone unterstützen. Auch wenn es nicht jedermanns Gabe ist, sich mit allen möglichen Menschen so zu umgeben, aber die sind gemeint. Jeder Mensch ist gemeint. Aber am nächsten, und dann schließlich kommen wir dem Gleichnis, wenn wir die Einladung Gottes an uns selbst verstehen. Wir sind ja auch die, die draußen waren. Wir sind die Heidenkinder, ja, die Gott gerufen hat, die wir nicht in seiner Gemeinschaft waren, sind jetzt plötzlich eingeladen, aus Gnade. Genauso wie das Volk Israel aus Gnade berufen wurde. Es ist kein Recht, kein Anrecht. Es ist einfach nur ein Geschenk. Und zwar die Religiösen, aber auch die religiös Unmusikalischen sind eingeladen. Es sind alle eingeladen. Jeder kann kommen, wie er ist. Aber jetzt wird eins klar. Und das muss ich am Schluss noch sagen. Wer bei Gott ist, der bleibt nicht, wie er ist. Sondern er wird verwandelt. Weil Gott heilig ist. Und weil Gott die Liebe ist, lässt er uns nicht, wie wir sind. Und es ist einfach eine komplette Irrlehre zu meinen, ja, ich kann kommen, wie ich will und kann bleiben, wie ich will. Das ist eine halbe Wahrheit. Du kannst kommen, wie du bist. Aber du wirst in Gottes Gegenwart nicht bleiben, wie du bist. Gott wandelt uns. Gott will uns ihm ähnlich machen und das ist, dass wir heilig werden. Seine Liebe weigert sich, uns so zu lassen, wie wir sind. Liebe will immer das Beste für den Geliebten. Gott liebt Serienmörder und Kinderschänder. Wusstet ihr das? Er liebt rücksichtslose und arrogante Geschäftsleute. Gott liebt manipulative Mütter, die Emotionen ihrer Kinder fürs ganze Leben beschädigen. Aber er möchte sie verändern. Er hasst, was sie tun und er hasst die Auswirkungen ihres Tuns auf andere und auf sich selbst. Wenn Gott ein guter Gott ist, dann kann er diese Verhaltensweisen nicht auf ewig einfach lassen. Zulassen, dass Menschen von dieser Art, wenn sie sich nicht ändern, bei der Party dabei sind, das kann er nicht zulassen. Die Party, die er für seinen Sohn schmeißt. Aber es ist Gnade. Es ist Gnade, dass er uns verändert. Aber das ist uns doch klar, oder? Es geht nicht einfach um mach, was du willst, komm hierher, mach, was du willst. Ja, sozusagen, keine Gemeinschaft kann so bestehen. Nein, wir werden verwandelt, wir werden immer mehr wie er, wir werden freundlicher, wir werden geduldiger, wir werden barmherziger, wir werden einfach immer mehr wie er. Und diesen Prozess, den müssen wir uns aussetzen. Wer nicht dabei ist, ist nur deshalb ausgeschlossen, weil er sich selbst ausgeschlossen und verweigert hat. Also, welche Antwort wollen wir geben? Auf seine Einladung, auf sein Wort. Gottes Fest findet statt, weil er uns einlädt. Jeden ohne Vorbedingung. Trotz der Weigerung für alle, die kommen. Also was hindert uns zu kommen? Vielleicht bist du heute da und du merkst, ja, was ist in deinem Leben so wichtig geworden, dass es ein Gott, ein Götze für dich geworden ist. Ich habe heute Steine mal wieder mitgebracht und das Taufwasser gefüllt mit Wasser, das Taufbecken. Und dieser Stein, du kannst den Stein nehmen, wenn dich das betrifft und wenn du sagst, boah, das stimmt. Ja, ich habe immer, wenn es darum geht, die Priorität, es fällt mir sehr schwer, Gott als Priorität zu haben. Und das sind so Punkte. Dann nimm einen Stein und wenn du das wirklich willst und dann sag dich los von dem Götzen, und lass ihn versenkt werden, weil die Taufe bedeutet ja, wir sind gestorben und wir leben neu. Wir leben in einem neuen Leben. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Also Gott soll zum Zug kommen in mir. Und ich will die Gaben Gottes benutzen zu seiner Ehre, aber ich will nicht, dass sie mich beherrschen. Ja, ich könnte jetzt Beispiel über Beispiele nennen. Also alles kann zum Götzen werden. Ja, Fernsehen, Computerspiel, Sexualität, Alkohol, es kann alles zum Götzen, alles diese Gewohnheiten, wo du merkst, na, jetzt will ich nicht, jetzt nicht, später. Dann versenkt es heute. Alles, was dir, was Gott den Platz streitig macht, gib's ab. Und es ist manchmal ein Kampf, aber ich bitte dich, kämpf diesen Kampf. Weil Freiheit wirst du nur erleben, wenn du klare Sache machst. Klare Sache in deinem Herzen. Sonst sind wir Christen, die sich Christen nennen, aber die gebunden bleiben. Mach Jesus heute zu deinem Herrn, wenn du verstanden hast, dass er dich einlädt. Wow, ich bin gemeint. Er will mich bei sich haben. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, wenn du noch nicht gesagt hast, Jesus, vergib mir meine Schuld, hier ist mein Leben, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Du darfst mein Hirte sein, du darfst mich führen, du darfst wirklich der Wichtigste sein, dann mach das heute. Wenn du noch nicht getauft bist, nimm den Stein und sag, ich lege den schon mal hin als Angeld. Oder wenn du irgendwann eine Tauferneuerung machen möchtest, am 8. August machen wir wieder eine am Kuhsee, so richtig ganz runter und ganz rauf. Viele sind als Babys getauft worden. Ich sag nicht, dass wir nochmal neu taufen, aber ich sag, dass man seine Taufe erneuern kann oder sein Bekenntnis zur Taufe sich erinnert. Und das ist eine großartige Gelegenheit, wirklich Jesus zum Herrn zu machen. Und dann lass dich heute neu rufen, diese Einladung auszusprechen. Denk mir, du bist als Botschafter unterwegs. Du bist selbst zum Tisch geladen und du gehst, wo immer du ausgehst jetzt von diesem Gottesdienst in deine Welt morgen, in deine Schule, in deine Uni, in deine Arbeit, in deine Familie, wo immer du hingehst, mit welchen Menschen, sag, Herr, mach mich mutig. Ich will diese Einladung aussprechen. Gut, dann wollen wir Gott miteinander anbeten und ich lade euch einfach ein, wenn ihr das sagt, wenn es euch eine Hilfe ist, macht es. Geht den nächsten Schritt im Glauben und sagt, hier bin ich, Herr. Und lass dich zu einem Menschen machen, der einlädt. Herr, wir danken dir jetzt für diesen Abend. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart. Jesus, wir danken dir, dass du der lebendige, auferstandene Herr bist, der den Tod überwunden hat. Wir danken dir, dass du der Einladende bist und dass du uns willst, jeden Einzelnen. Du weißt, wo wir stehen, wo wir innerlich verhaftet sind oder wo wir hängen. Ich bete jetzt einfach, Herr, dass du uns befreist von allen Götzen, von allen Abgöttern, die in unserem Herzen dir den Platz streitig machen. Und ich bete, dass du Menschen zu dir ziehst, die dich noch nicht angenommen haben in ihrem Leben. Und ich bete, dass du uns zu Boten machst, deines Evangeliums. In Jesu Namen. Amen.